Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Podcast der Börsenzeitung rund um ESG und Sustainable Finance. Ja, viele Banken stehen vor der Herausforderung, die ESG-Themen in der eigenen Organisation zu verankern und zugleich auch die Kunden bei Fragen zu begleiten. Und bei mir ist die Person, die das für BNP Paribas in Deutschland sich auf die Fahnen geschrieben hat. Bei mir ist Katharina Nickel und den Titel muss ich vorlesen. Sie sind Head of Sustainable Business Investment and Protection Services and Institutional Clients. Herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank. Ich freue mich, heute hier zu sein.
So, dieser Titel, Frau Nickel, ich wiederhole ihn jetzt mal dicht, der ist nicht unbedingt ganz selbsterklärend. Deswegen, Sie sind ja jetzt in etwa 2 Jahre an Bord und die Position wurde damals auch neu geschaffen. Erklären Sie doch vielleicht mal, was genau ist Ihre Aufgabe bei der BNP Paribas? Wie sind Sie da in der Struktur verankert mit Ihrem Thema?
Sehr gerne. Ich verantworte Nachhaltigkeit für alle investmentnahen Bankbereiche. Das ist einmal Asset Management, Wealth Management, Personal Investors, unsere Real Estate-Einheit, die REIM und Security Services. Wir haben es etwas leicht anders eingeteilt, als es Paris eingeteilt hat. Das heißt, unter mich haben wir alle investmentnahen Bereiche gruppiert. Und auch natürlich Kunden, die natürlich mit der Regulatorik derzeit und auch schon vor 2 Jahren stark eingebunden waren.
Das heißt, Sie haben im Prinzip, kann man sagen, 2 Hüte auf, einmal den internen und einmal auch den externen Blick. Wir fangen vielleicht mal mit dem internen an. Sie sollen ja auch bei Nachhaltigkeitsprojekten unterstützen in den verschiedenen Einheiten, die vorantreiben und auch den Kollegen helfen, wenn da zentrale Herausforderungen sind in Bezug auf ESG-Ziele, Regulatorik und so weiter. Wie offen erleben Sie denn die Kollegen für Themen? Es gibt ja oft auch Themen, wo man sagt, naja, das ist jetzt kurzfristig sehr, sehr dringlich. Nachhaltigkeit ist ja oft zwar irgendwie wichtig, aber auch eher so auf einer Langfristachse. Wie groß ist da die Offenheit? Wo kommt da vielleicht auch mal Zurückhaltung?
Die Offenheit ist sehr groß. Man muss sagen, die letzten 2 Jahre war leider sehr regulatorisch getrieben. Warum leider? Weil die Regulatorik in einigen Aspekten doch vergessen hat, den Endkunden abzuholen. Ich meine, wenn wir uns die regulatorischen Dokumente, die Templates, die Reports, die wir erstellen müssen, mal angucken, ist es nicht sonderlich kundenfreundlich. Das heißt, die letzten 2 Jahre haben wir sehr, sehr stark an der Regulatorik gearbeitet, MiFID ausgerollt, die Offenlegungsverordnung ausgerollt, explizit für die Einheiten, die auch das Management hier in Deutschland betreiben, also Wealth Management und Private Banking. Ich habe einen Riesenzuspruch von den Kollegen gesehen, weil sie natürlich die Relevanz ja auch erkennen. Worauf wir uns jetzt in den nächsten Schritten konzentrieren wollen, ist etwas weg von der Regulatorik. Die haben wir jetzt gut gemanagt, die haben wir jetzt die letzten 2 Jahre auch ausgerollt. Jetzt wollen wir mehr hin zu kundenfreundlicherer Kommunikation, weg von diesen regulatorischen Begriffen, hin mehr zu kundenfreundlichen Begriffen, zu mehr Verständnis, die Kunden mehr abholen, die Kunden mehr schulen. Da sehen wir jetzt vorwiegend die Pflicht und da ist auch sehr, sehr großer Zuspruch von den Kollegen.
Das ist vielleicht auch der Teil, der dann ein bisschen mehr Spaß macht, als die Regulatorik abzubilden.
Absolut.
Wie ist das denn, wenn Sie sich was vornehmen, ein Nachhaltigkeitsprojekt zum Beispiel? Welche Abteilungen müssen Sie involvieren? Welche Personen involvieren Sie? Das sind ja dann nicht nur Sie alleine. Sie müssen ja irgendwie die Kolleginnen und Kollegen abholen. Was sind das denn für Teams? Wie stellen Sie dann auch sicher, dass Sie alle sozusagen aligned sind, neudeutsch, auf dem Weg?
Wenn wir uns mal rein die Regulatorik betrachten, wir waren ein riesiges oder sind immer noch ein riesiges Team. Wir waren zu Peakzeiten 50 Leute. Das beinhaltet selbstverständlich unsere Legal-Abteilung, unsere Compliance-Abteilung. Das beinhaltet natürlich die Businesses, die Manager, die dann letztendlich die Regulatorik auch in den Portfolien umsetzen müssen, die Advisory-Manager, die natürlich in der Beratung auch die Regulatorik umsetzen müssen und das ist das Allerwichtigste daran, erklären müssen. Und natürlich die Nachhaltigkeitsabteilung. Wir waren ein Riesenteam. Und da muss ich auch sagen, wir haben vor einem Jahr auch den Changemaker Award von der BNP Paribas diesbezüglich gewonnen, weil wir so ein großes Projekt mit so vielen Funktionen und insgesamt 50 Leuten gemanagt haben und so viel Energie und so viel Herz auch da reingelegt haben, dass ich ganz froh verkünden kann, dass wir den Changemaker Award deswegen gewonnen haben.
Ich glaube, jeder, der mal versucht hat, mit nur 5 Leuten einen gemeinsamen Termin zu koordinieren, kann sich vorstellen, wie viel Freude das mit 50 bereiten darf. Wie gehen Sie denn dann konkret in die Umsetzung, wenn Sie Ziele definiert haben, wo Sie sagen, das möchten wir in dieser Abteilung, in dieser Einheit machen? Was sind dann die Next Steps, um sozusagen wegzukommen vom Leitbild auf Papier hin zu was, wo man sagen kann, das ist jetzt konkret verankert, da haben wir konkret vielleicht auch Konzepte, Schulungen etc. Wie kriegen Sie das sozusagen runtergebrochen auf den einzelnen Beschäftigten dann?
Wir haben natürlich auch durch Paris sehr viele Policies, was Nachhaltigkeit angeht. Wir haben sehr ambitionierte Ziele ausgerufen für 2025. Wir arbeiten gerade an den Nachhaltigkeitszielen für 2030. Und natürlich, wenn man so globale Ziele bekommt, muss man sich auch erstmal fürs Land selber überlegen, wie setze ich diese Ziele um. Für meinen Bereich explizit ist das große globale Ziel, bis 2025 300 Milliarden nachhaltige Investitionen zu managen. Also Assets under Management zu haben, gemessen an Publikumsfonds. Und natürlich haben wir uns überlegt, wie können wir natürlich in dieses Ziel einzahlen? Wie kriegen wir unsere Produkte nachhaltiger? Wie kriegen wir die bestehenden Produkte nachhaltiger? Und natürlich neue Produktlaunches. Und bei bestehenden Produkten haben wir uns ganz explizit angeguckt, wie können Nachhaltigkeitsmerkmale in den jeweiligen nachhaltigen Fonds oder schon Vermögensverwaltungen, die wir managen, nämlich etabliert werden. Und da haben wir ganz stark uns erstmal auf die Regulatorik konzentriert. Aber ich habe ja schon erwähnt, das ist jetzt nicht sonderlich kundenfreundlich gewesen. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie in die Produkte Ziele für nachhaltige Investitionen oder für eine Taxonomiequote oder, und jetzt kommt's, für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. All das muss natürlich in diese Produkte etabliert werden, aber für den Endkunden ist das natürlich schwierig zu verstehen. Der Endkunde denkt sich, und was hat das jetzt genau mit meinen persönlichen Nachhaltigkeitszielen zu tun? Also zunächst erstmal natürlich die Regulatorik umgesetzt. Jetzt im nächsten Step gucken wir, was wollen unsere Kunden? Wollen sie mehr auf Klima? Wollen sie mehr in Richtung Biodiversität? Und wie können wir sie dahin begleiten? Und wie kann unsere Kapitalanlage sich auch dahingehend auch entwickeln?
Man hört auch schon, Sie kommen auch aus dem Asset Management, also da schlägt ihr Herz noch für. Da kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf, auf diese externe Brille. Was mich nur interessieren würde, Sie sagten jetzt gerade schon, vieles kommt auch schon aus Paris. Da gibt es natürlich Vorgaben. Sie sind ja als Bank international vertreten. Wie sieht es aus, wenn wir uns mal die unterschiedlichen Länder anschauen? Es gibt ja dann global auch noch mal wieder andere Initiativen und Bestrebungen. Dann sind Sie in Europa in verschiedenen Jurisdiktionen unterwegs. Wie schauen Sie da auch über Ländergrenzen hinweg? Also gibt es sowas Ähnliches wie Ihre Position dann beispielsweise auch in UK? Gibt es das in Frankreich? Tauschen Sie sich da dann auch nochmal aus? Wie muss man sich das vorstellen, dass jetzt nicht BNP Paribas Deutschland woanders steht als BNP Paribas in Paris zum Beispiel?
Also zunächst mal die globale Brille. Wir haben Policies. Wir haben so ziemlich für jeden Sektor Policies. Wir wissen alle, wie wir investieren und wie wir finanzieren dürfen. Und das bestimmt erstmal unser ganzes Tun und Handeln. Danach gibt es selbstverständlich ja auch deutsche Spezifika. Da können wir beispielsweise die BaFin-Verwaltungspraxis nennen, da können wir auch das Verbändekonzept nennen. Dann sind natürlich solche Personen wie ich dafür verantwortlich, auch die lokalen Gegebenheiten zu kennen und diese ja auch umzusetzen. Und selbstverständlich haben wir auch in anderen Ländern ähnliche Positionen, die eben wirklich die lokalen Spezifika nochmal abgreifen und auch natürlich auch den Marktstandard sich lokal angucken, um diesen ja auch umzusetzen.
Wenn Sie mit Kollegen in anderen Ländern sprechen, haben Sie den Eindruck, Deutschland ist eher auf der komplizierten Seite oder haben es andere Kollegen in anderen Jurisdiktionen schwieriger?
In der Tat habe ich manchmal das Gefühl, dass wir mit gewissen Marktstandards, die auch vom BVI gesetzt werden oder auch von der BaFin gesetzt werden, wir vielleicht etwas manchmal vorgreifen und die europäischen Regulatorik hier und da lokal anders interpretieren. Oder natürlich auch der Marktstandard vielleicht etwas strenger ist als in anderen Ländern. Wobei, man muss sagen, Länder wie Belgien beispielsweise sind ja in Themen der Nachhaltigkeit ja doch nochmal eine Schippe voraus. Was in Belgien vor allem sehr auffällig ist, viele Endkunden verlangen dort schon nach Nachhaltigkeit. Wenn die Berater dort vor Ort mit ihren Kunden sprechen, sehen wir Quoten von 70-80% Zuspruch, wo die Kunden sagen, ja, ich möchte nachhaltig investieren. Und in Belgien gibt es ja auch das Towards Sustainability Label, also Nachhaltigkeitslabel, Vergleichen kann man das hier mit dem FNG-Label. Die sagen, ich möchte explizit dieses Label in meinen Finanzprodukten haben. Das sehen wir leider in Deutschland noch nicht. Und deswegen hatte ich auch eben gerade gesagt, jetzt möchten wir weg ein Stück weit von der Regulatorik und hin mehr zur Kundenkommunikation, aber auch zur Kundenschulung, damit wir eine ähnliche Nachfrage von unseren Kunden hier in Deutschland sehen.
Können Sie ein bisschen sich dann was abschauen von den Kollegen in Belgien zum Beispiel? Gibt es Best Practices, die Sie teilen können oder wo Sie sagen können, okay, ihr habt da schon Erfahrung oder wir haben vielleicht was anderem Erfahrung und geben es weiter?
Absolut. Was Belgien vor vielen Jahren schon intensiv angefangen hat, ist nämlich Kunden zu Nachhaltigkeitsthemen zu schulen, mehr Awareness zu schaffen, Begrifflichkeiten besser zu erklären, den Kunden besser abzuholen. Und das muss ich sagen, das ist in den letzten 2 Jahren durch die Regulatorik getrieben, etwas in den Hintergrund gerückt. Und jetzt müssen wir uns, nicht nur wir, aber auch alle anderen Banken, darauf mehr konzentrieren, den Kunden mehr abzuholen und die ganze Anstrengung, die wir die letzten 2 Jahre gemacht haben, natürlich jetzt, die sollte jetzt auch fruchten und auch von unseren Kunden hoffentlich auch investiert werden.
Also die PS mal auf die Straße bringen, wie man immer so schön sagt. Wenn Sie mal Ihre Rolle betrachten, wie verteilt sich denn Ihre Zeit, wenn Sie das mal aufteilen müssen, auf die Umsetzung von internen Projekten oder Maßnahmen innerhalb der Bank und auf diese externe Brille, Kundenfokus, Kundenkommunikation, Kundenschulung? Wie würden Sie sagen, teilt sich das im Moment auf und was wäre vielleicht auch Ihr Wunsch, wie es sich aufteilen sollte, idealerweise in einem Jahr oder zwei?
Ich würde sagen, es ist 50-50. Es gab eine Zeit, da hätte ich gesagt, das ist 80-20, also 80 wirklich die Regulatorik umzusetzen und 20 in Kundeninteraktionen zu treten. Jetzt ist es Gott sei Dank zurückgegangen und es ist 50-50. Jetzt können wir uns mehr auf unsere Kunden konzentrieren und ich meine, unser großes Vorhaben ist ja auch, unsere Kunden zu transformieren und mehr in Themen der Nachhaltigkeit voranzutreiben auch.
Gibt es auch Bereiche, wo Sie sagen, das nicht mehr, da werden wir uns auch von Kunden verabschieden müssen?
Absolut, wir haben Sektor-Policies, die ganz klar regeln, mit welchen Kunden wir weiterhin zusammenarbeiten können. Wir haben Commitments, ich kann Ihnen mal als Beispiel geben, Kohle. Bis 2030 werden wir keine Kohlefinanzierung mehr machen in den OECD-Ländern und in der Europäischen Union. Bis 2040 werden wir komplett aussteigen. Für Öl und Gas haben wir auch Policies, beispielsweise bis 2028 sollen die Finanzierung oder Energiefinanzierung zu 80% in erneuerbaren Energien gehen, bis 2030 schon sogar 90%. Also wir haben ganz klar kommunizierte Wege.
Wenn Sie mit Kunden sprechen oder auch die Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen Bereichen, was sind denn so die Fragen, wo Sie sagen, die kommen am häufigsten oder da sind vielleicht auch die größten Schwierigkeiten, da müssen Sie besonders häufig irgendwie Hilfestellung leisten mit Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen. Ist es die Regulatorik auch da?
Es hängt sehr von der Kundengruppe ab. Gucken wir uns die Endinvestoren an, ist es derzeit leider so, dass dieser MiFID-Fragebogen existiert. Da haben wir natürlich wirklich Erklärungsbedarf. Was heißt Taxonomie? Was heißt nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung? Und was heißt nun mal nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren? Das sind vorwiegend die Gespräche. Was ich eben gerade erwähnt habe, ist, wir wollen ja die Gespräche mehr jetzt hinleiten mit Regulatorik abgeschlossen. Lieber Kunde, was ist letztendlich dein Ziel? Ist es Biodiversität? Ist es Klima? Sind es soziale Aspekte? Wir wollen jetzt mehr in diese Themen mit unseren Kunden rein. Bei den institutionellen Kunden ist es eher viel Regulatorik. Wie habt ihr es umgesetzt? Was ist Best Practice? Was können wir uns vielleicht abgucken? Aber auch Themen und Fragestellungen wie, ich habe vielleicht eine gesamtheitliche Nachhaltigkeitsstrategie auf Unternehmensebene. Wie setze ich die vielleicht in meiner betrieblichen Altersvorsorge um, also in Pensionsfonds oder Pensionskassen? Da ist es eher, wie kann ich Nachhaltigkeit in meine Kapitalallokation integrieren?
Sind das Erfahrungen oder Fragestellungen, wo Sie sagen, das können Sie zum Teil auch gut nachvollziehen aus eigenem Erleben, diese Herausforderungen, oder da sehen Sie Parallelen zwischen den verschiedenen Kundengruppen?
Absolut, denn die Fragestellungen, die wir bekommen, mit denen haben wir uns selbstverständlich ja auch schon beschäftigt. Auch wir haben uns überlegt, mit unserem 2025-Plan oder jetzt mit dem bald kommenden 2030-Plan, wohin geht unsere Nachhaltigkeitsstrategie? Und deswegen fühlen wir uns auch sehr sicher, unsere Kunden auch dahingehend zu begleiten und auch zu beraten, weil auch wir haben uns diese Fragen alle schon gestellt oder stellen müssen.
Wie stellen Sie denn sicher, dass Sie auf Kurs bleiben? Gibt es dann irgendwie feste Meilensteine, wo Sie sagen, bei Projekten, die verfolgen wir, wie setzen Sie das auf?
Wir haben eben die eben erwähnten 2025 Meilensteine, die ja in KPIs lokal ja auch übersetzt werden. Das heißt, wir messen ganz genau, wo stehen wir gerade? Müssen wir gewisse Stellschrauben anders schrauben, damit wir vielleicht erfolgreicher mit unseren nachhaltigen Produkten sind? Man muss aber auch wissen, wenn wir mittlerweile vor allem im Investmentbereich Produkte lancieren, und das haben wir jetzt ganz kürzlich mit dem Investmentkonto auf der Consorsbank gemacht. Wenn wir Produkte lancieren, dann lancieren wir nachhaltige Produkte. Consorsbank ist jetzt das beste Beispiel. Da haben wir gerade eine digitale Vermögensverwaltung auf den Markt gebracht, die 5 Portfolien anbietet und alle 5 Portfolien sind nachhaltig.
Ist das auch ein bisschen schon nachfragegetrieben oder ist es eher sozusagen noch Teil der Strategie? Also die Frage ist ja auch, die man ketzerisch stellen könnte, bekäme ich Produkte, die kein Nachhaltigkeitslabel haben, überhaupt noch in der Breite in den Markt?
Wenn wir uns mal nur die MiFID-Zahlen, also wenn wir den Endinvestor fragen, ob er nachhaltig investieren möchte, wenn wir uns nur das angucken, liegt die Nachfrage bei rund 20-25%, die mit Ja antworten.
Da ist also noch Luft.
Da ist Luft. Aber, und das ist ja auch eine unserer Kernaufgaben, es ist Luft nach oben, weil der Kunde sich nicht abgeholt fühlt. Und wir sind der festen Überzeugung, dass Nachhaltigkeit auch ein Risikoaspekt im Portfolio ist, welches unbedingt betrachtet werden müsste. Stichwort Stranded Assets. Und wir glauben, dass Nachhaltigkeit langfristig, nicht immer nur kurzfristig, das haben wir ja auch an der Wertentwicklung ja auch teilweise letztes Jahr gesehen, langfristig doch ein Performance-Treiber sein kann.
Das heißt, im Moment würden Sie sagen, ist es noch vielleicht ein Stück weit auch ein Übersetzungsproblem, dass die Kunden noch gar nicht so genau wissen, was da eigentlich im Angebot ist.
Genau, genau. Und das ist natürlich auch ein kleiner Nachteil bei einer Digitalbank. Dann ist natürlich das Problem, den Kunden in so einem MiFID-Fragebogen auch nochmal abzuholen. Ne? Wenn der Kunde ohne Berater da sitzt und gefragt wird, ob er nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren investieren will oder diese vermeiden möchte und dann welche, da fühlt sich doch jeder Kunde nicht abgeholt oder gar überfordert mit der Frage. Aber leider müssen wir diese Frage stellen. Wir sind ja verpflichtet dazu, diese Frage zu stellen.
Das heißt, man könnte höchstens überlegen, ob man noch sozusagen erklärend, erläuternd irgendwie was dazu stellt, dass man das besser einordnen kann.
Genau, das versuchen wir. Aber es ist natürlich viel Lesearbeit, ne, dann für den Kunden.
Ein gewisses Engagement ist also da gefragt. Aber das heißt, das wäre dann jetzt auch Looking Forward Ihr Schwerpunkt, wenn Sie mal überlegen, was machen Sie die nächsten Monate, diese Übersetzungsarbeit?
Genau, und den Kunden mehr an die Hand nehmen und weg von dieser rein verpflichtenden Abfrage von diesen 3 KPIs, sage ich jetzt einfach mal, und hin zu, wo möchtest du wirklich hin? Was ist dir persönlich wichtig? Wo möchtest du investieren? Und mehr in diese Richtung gehen.
Klingt auf jeden Fall nach einer reizvollen Aufgabe mit auch etwas weniger regulatorischem Bezug. Mal, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit und in die nächsten Schritte. Das war Katharina Nickel von der BNP Paribas in Deutschland. Schön, dass Sie im Podcast waren. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und auch dieses Mal wollen wir natürlich schauen, was sonst noch sich an Themen ereignet hat in der Branche. Und dafür ist mein Redaktionskollege Franz Kongbui heute bei mir im Studio. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, wir kommen nochmal auf das Thema grüne Immobilien. Da habe ich ja letzte Episode mit Pamela Hör von der Deutschen Pfandbriefbank schon ausführlicher drüber gesprochen. Und damals haben wir bereits auch festgestellt, energetische Sanierungen kosten Geld und das nicht zu knapp. Aber man hört, dass der Einsatz sich durchaus auch lohnt, oder?
Ja, ein grünes Gebäude hat nun mal bessere Chancen, am Markt spürbar höhere Preise zu erzielen. Das ist zumindest das Ergebnis einer Umfrage der Beratungsgesellschaft EY. Wenn die Immobilien zudem konform sind mit der EU-Taxonomie, verbessert das auch die Finanzierungskonditionen.
Kann man das auch in Zahlen ausdrücken?
Ja, also 22% der Befragten sehen Vorteile von mehr als 5 Basispunkten bei der Finanzierung, 26% mehr als 5% höhere Verkehrswerte. Und das ist durchaus beachtlich.
Ja, das stimmt. Gibt es denn jenseits von diesen positiven Effekten auch Punkte, die eher herausfordernd sind?
Unterm Strich hält sich die Begeisterung der Befragten bei grünen Immobilien in Grenzen. Mehr als die Hälfte seien von den Regularien überfordert, Knapp einem Drittel mangelt es an konkreten Umsetzungsanforderungen für die Immobilienwirtschaft. Die nachhaltige Transformation bleibt für die Immobilienbranche also weiterhin eine große Baustelle.
Das Stichwort Baustelle kann man, glaube ich, auch bei dem Thema grüne Fondsiegel nochmal aufbringen. Da gibt es ja eine durchaus große Vielzahl, aber die sind auch umstritten, muss man sagen.
Ja, Siegel für grüne Geldanlagen dienen eigentlich der Qualitätssicherung und werden von den Anbietern sehr oft genutzt. Ziel ist es aber auch, Vorteile beim Vertrieb zu erreichen. Und dazu gibt es jetzt eine neue Studie.
Was hat die denn an Erkenntnissen zutage gefördert?
Die Studie zeigt, dass Fonds mit einem Siegel einer NGO oder einer staatlichen Stelle von höheren monatlichen Zuflüssen profitieren. Die Untersuchung belege, dass nach der Verleihung von einem Label ein Fonds mehr Mittelzuflüsse anziehen kann.
Jetzt wäre es ja aber ein bisschen billig, wenn ich da einfach nur ein Label drauf beppe und dann reicht das schon, oder? Worauf kommt es denn noch an?
Ja, das stimmt. Der Absatzeffekt eines Siegels ist umso größer, je stärker andere Nachhaltigkeitsmerkmale dazukommen. Also wenn ein Fonds vorher schon 4 bis 5 Punkte beim Morningstar ESG Rating hatte, dann profitiert das Unternehmen besonders. Positiv ist auch ein ESG-Name.
Bleiben wir noch mal ein bisschen beim Thema Fonds. Der Markt für Transitionsfonds und Klimainvestments hat ja zuletzt ordentlich zugelegt. Dabei geht es dann besonders darum, den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft zu befördern. Wer ist denn da besonders dick im Geschäft?
Naja, BlackRock ist klarer Marktführer in diesem schnell wachsenden Bereich von ESG, also den Investments in Zusammenhang mit dem Klimawandel. Transitionsstrategien mit Investitionen in Unternehmen gelten als entscheidend für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Im vergangenen Jahr stiegen die Fonds, die diese Strategie anbieten, um 25% auf fast 210 Milliarden Dollar.
Das ist ein staatliches Sümmchen. Jetzt haben wir ja aber gelernt, man muss bei ESG-Zahlen immer genau hingucken. Wo kommen denn diese Daten jetzt her?
Ja, das sind Zahlen von Morningstar, die wir schon erwähnt hatten, der wichtigsten Analysefirma bei Fonds. Die besagen eben, dass BlackRock die ESG-Fondslandschaft weltweit dominiert, was zum großen Teil auf seine passive Fondspalette zurückzuführen ist. Und der Bereich Klimainvestitionen bildet da keine Ausnahme.
Jetzt gibt es ja in den USA beim Thema Nachhaltigkeit und ESG politischen Gegenwind, insbesondere durch die Republikaner. Wie passt denn die Marktführerschaft von BlackRock in diese angespannte politische Gemengelage?
Ja, tatsächlich versucht BlackRock einen Weg zu finden, die von den Republikanern geführten Angriffe auf Unternehmen, die ESG-Strategien einsetzen, zu umgehen. Der CEO von BlackRock hält sich bei der Bezeichnung ESG mittlerweile zurück. Stattdessen werden die drei Buchstaben zunehmend durch andere Fondsbezeichnungen wie Klima, Grün und Transition ersetzt.
Das ist ein bisschen verkehrte Welt. Auf der einen Seite Greenwashing, da wird ESG draufgeschrieben, wo es nicht reingehört. Und andere wollen es machen und nennen es nicht mehr so. Vielen Dank erstmal für die Einschätzung für heute. Das war die Stimme von Franz Kongbui. Schön, dass du bei uns warst. Danke dir.
Sehr gerne. Ciao.
Und ich darf Ihnen noch mit auf den Weg geben, dass am 14. Mai der 22. Retail-Bankentag der Börsenzeitung stattfindet. Da freuen wir uns natürlich, Sie hier in Frankfurt zu sehen. Los geht es um 9.30 Uhr und alle Infos gibt es bei unserer Eventschwester Börsenzeitung Live. Und die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren, die gibt es am 16. Mai. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.